wenn wir jetzt die Horror-Szenarien-Kiste aufmachen, da fällt mir ganz viel ein. Und Kinder kriegen gehört für mich ehrlicherweise nicht zum Horror-Szenario, weil das eine Sache ist, die ich, wenn ich einen guten Plan habe und gute Prozesse im Unternehmen, relativ schlank durchkriegen kann. Und ganz ehrlich, das Leben passiert, ich weiß nie, ob Mitarbeiter bleiben. Also keine Ahnung, dann hat jemand irgend so einen Extremsport und will dann an der Weltmeisterschaft teilnehmen. Ich weiß es nicht, aber das ist halt das Leben. Und ihr merkt, ich werde da so emotional, aber gerade beim Elternwerden ist es denn immer so dieses, oh, was ist, wenn das passiert? Ja, aber es gibt ganz, ganz viele andere Cases, die passieren können. Und da machen wir uns wenig Gedanken.
Herzlich willkommen bei In Control, dem Leadership-Podcast. Mein Name ist Thorsten Philipp.
Hallo und mein Name ist Peter Trage. Herzlich willkommen. Servus, Thorsten. Du schaust sehr entspannt aus heute. Wirf ich gleich mal als allererstes rein.
Peter, ich bin tief entspannt. Ich habe nämlich gestern Abend hier meinen Podcast-Keller, ich nehme tatsächlich im Keller auf, ein bisschen umgeräumt und ich saß die letzten Wochen immer unentspannt auf so einem Hocker am Schreibtisch und habe mir hier so zwei Sessel reingestellt und das ist super. Und ansonsten bin ich genauso entspannt, weil heute Feiertag ist und das ist eine willkommene Ablenkung oder ein willkommener Break aus den letzten zwei Wochen, die recht turbulent waren. Wie geht's denn dir?
Mir geht's gut, auch turbulent. Meine Frau und ich schaffen es irgendwie, uns in den letzten vier Wochen die Kinder in die Hand zu geben, weil wir beide beruflich sehr viel unterwegs sind und sehr viel zu tun haben. Heute am Abend treffen wir uns mal, dann ist sie wieder drei Tage weg, dann bin ich wieder weg, aber ich freue mich auf heute Abend. Das ist eh schon fast ein bisschen Einstieg Richtung unseres heutigen Themas, aber Thorsten, du meintest auch, du hast gute Stories aus den letzten Wochen.
Ja, also das eine Thema, das wird uns heute begleiten, ist das Thema Kinder. Wie geht's uns eigentlich damit? Wie geht's Menschen, die viel arbeiten, die vielleicht auch Karriere machen möchten? Und so wie du das gerade beschreibst, war es bei mir die letzten Wochen auch. Das ist ja sowieso immer so und besonders war es auch noch, weil ich letzte Woche kaum, dass ich in den USA war und dort aus dem Flieger gestiegen bin, meine Frau mich angerufen hat und gesagt hat, sie hat gerade ein Pferd gekauft für unsere Tochter. Große Überraschung, also Überraschung nicht im Sinne, dass meine Tochter plötzlich Pferde cool findet, das findet sie eh schon seit vielen, vielen Jahren und das Thema wabert so ein bisschen durch unser Leben, wollen wir jetzt eins kaufen, wollen wir nichts kaufen und letzte Woche haben sich so viele Dinge dann irgendwie ergeben und die Chance war da und der Stall war da und die Trainerin war da und ein Pferd war verfügbar und meine Frau hat geistesgegenwärtig zugeschlagen. Ich habe einen halben Herzinfarkt bekommen. Und spätestens seitdem geben wir uns wirklich nur noch die Klinke in die Hand, weil mit der Anschaffung eines Pferdes ist es natürlich nicht getan, sondern du hast alle möglichen Geschichten, die du speziell die ersten Wochen so organisieren musst. Und auch jetzt ist sie gerade mit der Tochter wieder unterwegs zum Pferd. Das gibt mir zwei Stunden Zeit, hier aufzunehmen. Aber du kannst dir vorstellen, das Leben ist mal wieder um eine Facette turbulenter geworden. Und insofern passt das eh. Danke, danke. Du musst wissen, ich bin nicht passionierter Pferdehasser. Mir sind die Viecher einfach unfassbar egal. Also ich mag die wahnsinnig gerne, wenn die so auf der Weide stehen. Und wenn zwischen denen und mir ein Zaun ist, dann bin ich ganz glücklich. Und jetzt komme ich zum Handkuss und muss viel näher ran. Also darfst mich in ein paar Wochen mal fragen, wie es mir so geht. Ja, und das Chaos in der Familie, der Spagat zwischen Job und allem Möglichen soll unser Thema heute sein. Das ist die Überleitung zu unserem heutigen Gast, zu unserer Gästin. Ich habe immer noch nicht begriffen, ob man das gendert. Es soll gehen um Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Vereinbarkeit von dem Anspruch, den Peter und ich bin mir sicher auch unser Gast heute, an Performance im Beruf, Performance in der Familie, wenn man es Performance nennen darf, stellen wird. Und darüber möchten wir uns heute unterhalten und haben uns einen Profi eingeladen. Peter, wer ist bei uns?
Ja, definitiv einen Profi und da lese ich jetzt recht frei aus dem LinkedIn-Profil vor. Wir haben heute bei uns eine Keynote-Speakerin, Autorin, Personalentwicklerin, Expertin für Vereinbarkeit von Familie und Beruf und auch Podcasterin von Business Mom. Hallo, liebe Frau Dr. Susanne Dietz.
Ganz lieben Dank, hallo. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf.
Vielen Dank, dass du da bist, sehr cool.
Susanne, schön, dass du da bist. Sehr, sehr cool. Und Podcasterin ist auch super. Wenn du unsere Aufnahmen gehört hast, wirst du begriffen haben, dass Peter und ich in dieses Projekt reingestolpert sind und immer noch dazulernen. Insofern freuen wir uns, einen Profi nicht nur im Thema, sondern auch im Thema Podcast zu haben. Tu uns einen Gefallen, stell dich vor, was ist dir wichtig, was sollen unsere Hörer über dich wissen?
Ja, also wer bin ich? Mein Name ist Susanne, ich bin 44 Jahre alt, wohne in der Nähe von München, also total unspektakulär in einem Vorort. Ich sage mal so, wie ich nie leben wollte, in einer Doppelhaushälfte und ich fahre einen Bus. Und den Bus, den fahre ich deshalb, weil ich 3 Kinder habe, die sind 12, 8 und 5. Ich muss immer überlegen, also 2 Mädchen und ein kleiner Junge. Und ich lerne auch über den kleinen Jungen nochmal sehr viel über Männer von klein auf, muss ich sagen. Ja, und wenn ich dann nicht ganz ausgelastet bin, eben mit Familie und so weiter, dann treibt mich mein Job noch um. Also das ist nach wie vor ein riesen Herzensthema, Teil meiner Identität. Und darum geht's ja auch in meinem Podcast. Also, dass ich sag mal so von meiner Profession her, ich bin ja ursprünglich Personalerin, war lange in Unternehmen, speziell in der Personalentwicklung. Und vor etwa 15 Jahren habe ich mich selbstständig gemacht und seitdem eben ganz klassisch als Beraterin, Trainerin, Coach für Kommunikation, Leadership, Kulturentwicklung und seit 2020 zum Thema Vereinbarkeit. Und seitdem gibt es auch den Podcast Business Mom.
Sehr interessant und auch super spannend. Wir haben das schon in der im Vorgespräch kurz diskutiert. Wir haben ja alle 3 Kinder. Meine sind übrigens ziemlich ähnliches Alter, mit 8, 12 und 23. Aber ja, geht in eine sehr ähnliche Richtung. Ja, Vereinbarkeit von Beruf und Familie haben wir heute als großes Thema. Das sagt, du machst das jetzt seit einigen Jahren. Aber erzähl uns mal, warum ist das dein Schwerpunkt? Warum ist dir dieses Thema so wichtig?
Also ich sage ja immer, die guten Themen, die findet man nicht, sondern die finden einen. Also das Thema ist zu mir gekommen. Und ich bin ja so in diese Mutterschaft reingestolpert. Also das heißt, ich bin ja so das schlechteste Beispiel, was Vereinbarkeit angeht. Das heißt, ich habe mir das so vorgestellt, dass ich hätte ein Sommerbaby, der mit wehendem Haar durch Schwabing gehe mit meinem Baby, könnte dann irgendwie so mein Buch noch fertig schreiben und hätte nach 4 Monaten schon wieder meine ersten Workshop-Buchungen. So, und ich habe kein Anfängerbaby bekommen. Das heißt, ich habe eins bekommen, was du ein Jahr lang rumträgst und was du nirgends ablegen kannst. Das heißt, er wird nichts mehr mit arbeiten oder sonst was und hätte dann auch noch nach 7 Wochen eine diagnostizierte Wochenbettdepression. Das heißt, dieses Thema hat mich erstmal auf den Hosenboden der Tatsachen gesetzt und ich durfte mich wirklich von Grund auf mal neu justieren und mal wirklich auch mit diesen ganzen Bildern klarkommen, die wir ja von Vereinbarkeit haben, weil ich war natürlich nicht nach 4 Monaten auf der Frankfurter Buchmesse oder Workshops moderiert. Also das war so das eine, wie bin ich da in das Thema Mutterschaft reingestolpert und habe gemerkt, da ist ganz viel Illusion, ganz viel, was wir vorhin schon hatten, ganz viel überhöhter eigener Anspruch, den man da hat an sich selbst. Und dann aber gleichzeitig mein personaler Herz, das weitergeschlagen hat, habe ich gemerkt, auf den Spielplätzen da draußen sitzen unfassbar viele gut ausgebildete Mütter, die nicht in den Job zurückkommen oder schlecht in den Job zurückkommen. Also teilweise mit minderwertigeren Jobs. Und dann dachte ich, also mal ernsthaft, zu Zeiten von Fachkräftemangel, Frauenquoten und Co. kann es doch nicht sein, dass dieses Potenzial mies gelaunt auf dem Spielplatz sitzt. Und so habe ich dann 2020, also die Idee ist ja länger schon gereift, aber beschreibt vielleicht auch ein bisschen das Problem an sich mit der Vereinbarkeit, weil viele mir gesagt haben, ach, ich glaube, das braucht keiner. Das ist überhaupt kein Thema. Aber dann habe ich gesagt, nee, ich starte das jetzt mal 2020, also kurz vor Covid, mit einem Podcast, ob das Thema funktioniert. Und habe den Podcast Business Mom, also Business ist bei mir Sinn im Job und dann für Mütter eben und für Mütter, die nicht nur ihre Kinder leben, sondern auch ihren Job. Aber ich wollte auch damals schon gezielt die Personaler und Chefs adressieren. Weil ich sage, Vereinbarkeit kann nur gelingen, wenn beide in ihre Verantwortung kommen. So, und so hat das Ganze begonnen und wurde dann eben auch immer sichtbarer und immer erfolgreicher und ich immer selbstbewusster auch in meinem Thema. Inzwischen gibt es auch 2 Bücher dazu und ich darf auch inzwischen Vorträge dazu halten, auch bei Unternehmen, die gesagt haben, Vereinbarkeit und Führung, das ist unser Thema, da wollen wir uns widmen. Also bin da jetzt immer noch sehr leidenschaftlich und inzwischen sehr viel selbstbewusster dabei, eben das Thema zu etablieren.
Ja, fand ich ein super Beispiel, was du aus deiner eigenen Erfahrung gebracht hast. Und das erinnert mich an diese Blauäugigkeit, mit der auch meine Frau und ich in unser erstes Kind, gemeinsames Kind gegangen sind, auch mit dem Ziel, naja, nach einem halben Jahr werde ich halt da wieder einsteigen. Und wir haben halt auch gemerkt, das sind alles schöne Pläne, das hängt aber sehr davon ab, ob das Kind da auch mitspielt. Und auch wir wollten das nicht mit der Brechstange erzwingen, sondern haben dann auch andere Wege finden müssen. Und also ein harter Aufprall auch in der Realität. Worum es uns ja bei In Control geht, ist ja weniger Lehrbuch-Talk und weniger Keynote-Speeches, sondern viel Erfahrung aus entweder dem eigenen Leben, aus Geschichten, die man als Coach begleitet hat, die man als Führungskraft begleitet hat. Und da auch mal so die erste Frage an dich. Hast du genau zu dem Thema Vereinbarkeit eine konkrete Geschichte, entweder aus deiner eigenen Karriere, von Frauen, die du begleitet hast, von Geschichten, die dir zugetragen wurden, wo aus einer solchen Problemstellung, nenne ich es jetzt mal, auch eine Lösung erwachsen ist? Also ich bin mir sicher, du hast viele, aber gibt es eine, die du vielleicht besonders exemplarisch möchtest?
Ich hätte Tausende, wollte ich so sagen. Und das ist immer so die Frage, wo geht's hin? Also die eine hätte ich ja schon angerissen. Das ist so das Thema, dass viele beim Thema Vereinbarkeit so reinstolpern, sich wenig Gedanken machen. Und dann aber, was du gesagt hast, die wenigsten sprechen halt dann auch drüber. Also wenn man ja total verunsichert ist, da draußen sind ja immer noch alle total schön und glücklich, auch die Eltern. Also bei mir wäre es so, ich hätte so das Gefühl, ich bin ja so der einzige Depp, der es nicht hinbekommt. Aber dann eben zu merken, und das wäre vielleicht schon so die erste Geschichte, wenn du daheim so alleine sitzt und ich sag mal, ich habe auch echt gelitten, also mir ging es wirklich nicht gut, weil du kommst auf einmal an so vielen Themen vorbei. Aber so die erste Lösung wäre halt, offen darüber zu sprechen, weil ich habe natürlich dann auch versucht, irgendwie das Spiel die ersten Monate mitzuspielen und auch irgendwie vielleicht die glückliche Mama zu sein, die es irgendwie hinkriegt. Aber ich hatte einen Moment in so einer Krabbelgruppe, wo ich dann, also da ist es einfach aus mir herausgebrochen und dann gesagt, ich finde es gerade einfach scheiße. Und ich am liebsten würde ich auswandern und zwar ohne Baby und ohne Mann. Und ich weiß auch nicht, ob ich zurückkomme. Und dann haben alle geguckt, wenn irritiert, nicht so einen Ruck, also kennt ihr das, so einen energetischen Ruck durch den Raum gegeben. Und auf einmal ist die Stimmung positiv gekippt, weil die Nächste neben mir hat gesagt, du, ich finde es auch echt schwierig. Also momentan bei uns ist auch. Und dann fing es an. Und dann wurde das ein offener Diskurs. Und ich sag mal, das ist so im Kleinen, wo Vereinbarkeit beginnt. Wir dürfen offen und ehrlich über Herausforderungen sprechen. Weil das ist das, und jetzt eben vielleicht eine Geschichte aus dem Business-Kontext, wo ich mit begleitet habe. Also da ging es eher um eine Kulturentwicklung. Und dann haben sie in dem Jahr, glaube ich, im Team schon die dritte Frau verloren. Also im Sinne von, die hat halt gekündigt. Und dann kam der Chef zu mir und meinte dann, jetzt hat die einfach gekündigt. Und ich habe gesagt, wie, die hat jetzt einfach gekündigt? Einfach so, ja, also die ist ja super gelaufen. Natürlich, die hat zwei Kinder und das mit der Teilzeit und ich glaube, die Mutter ist auch noch krank. Also, aber die hat das super hinbekommen. Und jetzt hat die auf einmal gekündigt. Und dann habe ich gesagt, die hat die wirklich auf einmal gekündigt, ja. Und dann kam halt dabei raus, dass ich habe dann mit der Mutter, also mit diejenige, die gekündigt hätte, hätte ich dann auch nochmal ein Gespräch und die hat gelitten. Die wäre kurz vorm Burnout. Das heißt aber auch da hätte sie nicht offen über ihre Herausforderungen gesprochen und ich möchte der Führungskraft gar nicht mal einen Vorwurf machen. Der Chef hat es einfach nicht gemerkt, weil sie, und das haben wir Frauen halt echt ganz oft, aber Männer auch, wir wollen halt immer diese schöne Fassade hochhalten. Wir wollen irgendwie performen wie vor den Kindern. Wir wollen uns selbst vor allem oftmals beweisen und unserem Umfeld. Und der Arbeitgeber hat dann, und vor allem die Führungskräfte in Persona, haben nicht die Chance, situativ darauf zu reagieren. Und dann kündigen die auf einmal. Und eben die Lösung, also ich meine, da wird das Kind dann schon in den Brunnen gefallen, aber wo ich ja mit den Unternehmen jetzt auch wirklich aktiv dran bin, dass man sagt, Vereinbarkeit ist Führungsaufgabe. Also dass Vereinbarkeit oder auch Frauenförderung Teil meines Führungsalltags ist. Und das fängt halt an, Und das ist wurscht, ob jemand Mutter, Vater oder kinderlos ist, mit einem guten Kontakt zu den Mitarbeitenden. Und wenn ich den habe, dann kann ich situativ reagieren, was gerade in deren Leben los ist. Und ich meine, das ist halt auch schon eine Facette der Vereinbarkeit, die auch kein Geld kostet. Nur, und das ist ein wichtiger Punkt eben, weil ja viele Führungskräfte zuhören, man darf diesen Auftrag für sich klar haben. Ich als Führungskraft bin in der Verantwortung, hier Vereinbarkeit zu leben und den Raum zu geben.
Ja, und ich bin in der Verantwortung, ein Klima zu schaffen, in der Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen das ansprechen, was ihnen wichtig ist. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, das auch wirklich zu schaffen. Und da tun wir uns ja alle schwer damit, gerade wenn es uns mal nicht gut geht. Also vielen Dank, dass du das auch ansprichst. Vielen Dank auch, Thorsten, dass du das Thema Blauäugigkeit angesprochen hast. Finde ich nämlich insofern gut, weil es aus meiner Sicht eine gute Parallele zwischen ich werde Unternehmer, ich werde Führungskraft beziehungsweise ich gründe eine Familie. Man muss, glaube ich, sehr froh sein, dass ganz viele von uns da sehr blauäugig reinstolpern, weil würde man im Vorhinein wissen, wie schwierig das ist, sowohl die Familie, die Kinder, als auch Unternehmer zu sein, Führungskraft zu sein, dann würden es viele vielleicht nicht machen. Ich habe letztens einen ehemaligen Kollegen getroffen, der wird jetzt zum ersten Mal Papa. Ich glaube, ja, die Tage, kann man sagen. Und ich habe gesagt, was für mich halt die riesengroße Veränderung war, und ja, meine große Tochter ist 23, also ist dann doch schon lang her, an einem Wochenende am Samstag in der Früh nicht mehr aufzustehen und sich zu überlegen, was machen wir denn heute, sondern irgendwie alles durchgeplant zu haben, alles durchsprechen zu müssen, wann ist Job, wann ist Familie, wann ist mal privat für mich, wann ist Sport. Ja, ich glaube, das ist durchaus eine Herausforderung. Liebe Susanne, Thorsten und ich hatten mal einen Podcast gemacht zum Thema Work-Life-Balance. Wir haben ihn, glaube ich, auch Work-Life-Balance genannt. Jetzt würde mich ganz konkret interessieren, wie stehst du zu dem Begriff Work-Life-Balance? Was bedeutet das für dich?
Ja, also der Begriff, jetzt bin ich ja von meinem Studium her, ich bin ja Psycholinguistin. Das heißt, ich bin ja immer sehr streng mit Begrifflichkeiten. Das heißt, ich mochte den Begriff noch nie. Also den gibt's ja schon lange, weil ich habe mich immer gefragt, also Work und Life, ist es denn, wenn Work ist kein Life, aber bin ich denn tot? Oder also deswegen, das hat sich immer bei mir gesperrt, weil ich das ja schon immer, also ich habe ja immer gerne gearbeitet, natürlich nicht täglich, also manchmal wäre ich natürlich auch gerne aus dem Fenster gesprungen. Aber das heißt, ich sehe ja Arbeit schon als Teil meines Lebens. Und deswegen jetzt mal so, um diesen Begriff so ein bisschen zu auseinanderzunehmen, weil das für mich immer so ein schwieriges Wording, aber ich muss auch sagen, ich darf nicht kritisieren, wenn ich keinen besseren Vorschlag habe. Und ich habe keinen besseren Vorschlag, gerade weil der Begriff hat sich etabliert und wir wissen ja alle, was damit gemeint ist. Also, dass man eben ein Gleichgewicht in seinem Leben hinbekommt, wo der Job auch den Raum bekommt, den er kriegen muss, aber eben nicht überhand nimmt und andersrum genauso. Also für mich bedeutet das, ein Gleichgewicht im Leben herzustellen. Und beim Thema Vereinbarkeit ist es im Grunde ja ganz ähnlich. Also es geht darum, ein Gleichgewicht im Leben zu haben. Und ich vergleiche das immer mit einem Mobile. Also das kennt ihr ja, das hängt man Babys so über die Wiege. Und ich sage immer, es macht auch überhaupt keinen Sinn, weil wenn man sich da mal drunter legt, man sieht das kaum. Es ist halt schön für Eltern, wenn das da hängt. Aber dieses Mobile an sich, also das hängt ja an so Stäben und da sind so Fäden dran. Und das ist ja immer ganz leicht in Bewegung. Aber wenn du jetzt eine Komponente reinsetzt in dieses Mobile, also angenommen, du hängst da so ein Bär dran, ja, oder du reißt einen Bär halt raus, dann schwingt dieses komplette Mobile mit. Und manchmal heftiger und manchmal weniger. Heißt aber, alles muss sich mitordnen und muss sich neu ordnen. Und es strebt aber immer nach diesem Gleichgewicht. Und genauso ist es halt, wenn da ein Kind auf die Welt kommt. Oder auch, Thorsten, wie du es jetzt beschrieben hast, wenn dein Pferd in die Familie kommt, ist ja genauso. Da wackelt das komplette Familiensystem. Das muss ich erstmal wieder neu ordnen. Also ich meine es jetzt gar nicht so witzig mit dem Pferd, weil wir hatten das mit der Katze. Das ist ja noch viel unspektakulärer. Aber ich habe gemerkt, auch das hätte unser Familiensystem so ein bisschen in Schwanken gebracht. Also das heißt, da kommt eine neue Komponente rein und das bringt alles durcheinander. Und wenn du das dann mal siehst, wenn da vor allem so ein Baby kommt, also so habe ich empfunden, dann hast du die ersten Monate einen Lebensbereich, in dem ich überhaupt nicht ausgebildet war. Das heißt, ich hätte ja keine Ahnung, also ich wäre kein Profi drin, und der aber alles andere erstmal verdrängt. Also weil es geht hier ums physische Überleben von einem hilflosen kleinen Wesen, aber auch von mir selber. Also ich selber muss mich auch noch irgendwie am Leben erhalten. So habe ich die ersten Monate erlebt. Und das heißt, in dieser Zeit sind diese anderen Komponenten, wie mein Job, meine Freunde, Hobbys und was auch immer es da gibt, also ich nenne es auch gern Bühnen, also Lebensbühnen, werden für mich erstmal völligst verschwunden. Und ich glaube, das ist okay, wenn man sagt, das ist die ersten Monate so. Nur die Kunst ist halt das denn, zu wissen, welche Lebensbereiche sind mir wie wichtig, also wie viel Gewicht gebe ich dem. Und was du auch sagtest, du musst halt teilweise auch beim Thema Vereinbarkeit wieder bewusst dem Gewicht geben. Also nicht so wie früher, dass man sagt, oh, ich habe einen ganzen Samstag frei, jetzt könnte man mal zum Sport gehen, dann gehen wir später noch ins Kino, abends treffen wir vielleicht noch Freunde. Das ist halt nicht mehr so. Also ich glaube, es braucht beim Thema Vereinbarkeit eben gerade diese Bewusstheit, was brauche ich? Und es ist halt hoch individuell. Deswegen gibt es aus meiner Sicht kein allgemeines Rezept für Vereinbarkeit. Also wenn ich es gefunden hätte, entweder ich wäre total reich oder ich hätte halt überhaupt keinen Job mehr. Das gibt's für mich nicht. Es ist individuell und es ist immer Arbeit an mir selber.
Ich finde dieses Bild, was du jetzt gerade gebraucht hast mit dem Mobile, extrem cool. Jeder, der sowas mal daheim hängen hatte, wenn man Kinder hatte, weiß, dass das auch ein sehr fragiles Ding ist. Also ein kleiner Windstoß, ein kleines Anstupsen sorgt dafür, dass das eben, so wie du gesagt hast, in Schwingung gerät. Und das hört ja nicht mit dem Meistern der ersten Wochen nach der Geburt auf, sondern danach passiert ja ständig irgendetwas, was dieses Gleichgewicht wieder aus der Bahn wirft. Also die Eingewöhnung in der Krabbelstube, im Kindergarten, der Übertritt in die Schule, Kinderkrankheiten, die Liste lässt sich ja beliebig fortführen bis zum Pferd eines Teenagers und darüber hinaus Auszug, whatever. Das heißt, man ist ja auch tatsächlich da in einem Dauerjustierungszustand, sich wieder auf was Neues einstellen, wie gehe ich eigentlich damit um? Also das Bild finde ich sehr, sehr spannend und vielleicht ist das auch was, womit man Menschen diese Situation beschreiben kann, die das ja eben nicht aus der eigenen Erfahrung kennen. Also du kennst das jetzt nach drei Kindern, dem muss ich nichts erzählen, dem Peter muss ich auch nichts erzählen, aber ich erlebe es ja auch im eigenen Unternehmen, dass ja Menschen, die keine Kinder haben, mit dieser Realität auch erstmal wenig anfangen können. Eine andere Sache übrigens, ein ganz kurzes Feedback zu dem, was du vorhin gesagt hast. Du hast auch gesagt, die Führungskraft hatte gar keine Chance zu reagieren, weil du so eine Fassade aufrechterhalten hast. Naja, ich bin stark. Und das hat mich schon sehr erinnert an das, was unser vorheriger Gast vor zwei Wochen gesagt hat, der Martin Gumpold. Verletzbarkeit oder Verletzlichkeit zu zeigen, ist schon auch eine Stärke. Und Peter hat das ergänzt mit, naja, die Unternehmenskultur muss halt auch so sein, dass sie es zulässt. Aber es stimmt schon, wenn ich es nicht zeige, weiß mein Gegenüber auch nicht, was da gerade los ist und hat auch keine Chance zu reagieren. Schon, also für mich jetzt ein ganz wesentlicher Punkt, den du da gebracht hast.
Ja, das ist es. Und das erfordert Mut. Und aber auch, wie der Peter gesagt hat, es braucht halt den Raum. Also wenn ich eine Kultur habe, also klassisch halt fehlende Fehlerkultur, irgendwie gefühlt ist das ja überall noch bisschen vernachlässigt, ja. Aber wenn es wirklich so mit krassen Sanktionen auch verbunden ist, dann ist es ja logisch, dass keiner irgendwie sagt, ja, momentan geht's gar nicht gut und ich bin auch momentan nicht sehr leistungsfähig und ehrlich gesagt, ich kann nicht mal gerade ausschauen, weil der Schlafmangel gerade so heftig ist. Da ist es umso schwieriger, aber es geht ja immer um diesen menschlichen Kontakt. Also, und es steht für mich, es steht und fällt halt mit der Führungskraft. Also welcher Mensch sitzt da? Und das ist auch in den Coachings, die ich gebe. Also auch ich habe ja immer wieder Damen, also in der Regel sind es Damen in Elternzeit in Karenz eben, die dann gut aufgeräumt zurück in den Job gehen wollen. Die habe ich dann im Coaching. Und auch da erlebe ich immer wieder, der Wiedereinstieg ist umso besser, je besser der Kontakt zur Führungskraft ist. Auch während dieser Abwesenheit oder beziehungsweise vor allem während dieser Abwesenheit.
Susanne, ich habe begriffen, du berätst Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Führungskräfte, Unternehmen. Und der Peter und ich haben diesen Podcast gestartet mit dem klaren Ziel, Führung immer als Mittel zum Unternehmenserfolg zu sehen. Denn Unternehmen gibt es nur, damit sie erfolgreich sind. Wenn ein Unternehmen nicht erfolgreich ist, hat seinen Sinn verfehlt, dann ist es auch nicht nachhaltig lebensfähig. Das heißt, der Unternehmenserfolg muss sowieso im Mittelpunkt dessen stehen, was Unternehmen so tun. Und jetzt redet wir schon ganz viel über dich als Betroffene, über ganz kurz meine Frau als Betroffene, über die Mitarbeiterin, die durch Elternzeit betroffen ist. Was ist denn der konkrete Benefit für die Firma, fürs Unternehmen, wenn sie es schafft, Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu gewährleisten? Denn man könnte den Blickwinkel einnehmen und sagen, naja, puh, Teilzeit, Kollegen, die ausfallen, kurzfristig wegen vieler Kinderkrankheiten, ist für mich ein unkalkulierbares Risiko, möchte ich eigentlich nicht eingehen. Wie siehst denn du das?
Ja, das kann man schon machen und das machen auch viele. Also die denn in Problemhypnose verfallen, wenn da jetzt jemand sagt, das ist schwanger und so tun, als wäre das das erste Mal, dass das überhaupt passiert. Also das erlebe ich schon und ich verstehe es auch ganz ehrlich, wenn jemand sagt, boah, das ist jetzt das fünfte Mal in diesem Jahr, dass hier jemand kommt und sagt, das ist schwanger und fällt mir demnächst aus. Also das heißt, es macht die Managementaufgabe natürlich schwieriger. Aber, so, jetzt fragst du mich nach dem Vorteil. Es gibt ganz unterschiedliche Zahlen dazu. Man hat zum Beispiel festgestellt, dass wenn keine familienfreundlichen Maßnahmen stattfinden, also Frau Professor Gruno hätte 2017 eine Studie dazu gemacht, die forscht an der Uni Frankfurt, wer das nachlesen möchte. Also wenn es keine familienfreundlichen Maßnahmen während dieser Abwesenheit in Elternzeit Karenz, wenn es da keine gibt und da zählt schon der Kontakt zwischen Führungskraft und Mutter dazu, denn verlieren die schon mal ein Drittel dieser Mütter. Also die kommen erst gar nicht zurück. Und dann, wenn die zurück sind und dann wieder nichts stattfindet, geht ein weiteres Drittel. Und zu Zeiten von Fachkräftemangel und Co. können sich's Unternehmen nicht leisten, vorher, und das ist oft so, vorher echt viel in eine, ich rede jetzt mal explizit von Frauen, vorher viel in Mitarbeiterinnen zu investieren, in Zeit, in Weiterbildung, in Projekte, in High-Potential-Programme, was auch immer. Und wenn sie dann sagt, das Normalste von der Welt, ich werde jetzt Mutter, dann zu sagen, oh, jetzt ist die nicht mehr brauchbar für uns. Und dann muss man ja überlegen, dann kostet die Frau ja weiter. Also ich habe da mal Hochrechnungen gemacht, was das in etwa an Kosten verursacht, wenn eine Mutter kündigt und du kannst von etwa so gut, also die Zahl ist 56% des Bruttojahresgehalts. Aber im Grunde ist es wurscht, welche Zahl das ist. Es ist einfach eine hohe Zahl, die, was es dem Unternehmen kostet, wenn eine Mitarbeiterin geht. So, und dann glaube ich, zu Zeiten, nicht nur von Fachkräftemangel, Frauenquoten und Co., sondern vor allem zu Zeiten, wo KI immer stärker wird, wo wir künftig, ich nenne es mal, keine Berufsautomaten mehr haben werden. Also es gibt ja wirklich Tätigkeiten, wo ich mir denke, also Sinnkriegerin nenne ich mich ja auch, also das macht einen ja mürbe, ja, also einfach nur Zahlen irgendwo einzutippen oder Zahlen zu übertragen, ja. Also da glaube ich, das tut Menschen ja generell nicht gut, wenn sie das permanent machen. Das kann man zwischendrin mal machen aus meditativen Gründen, aber solche Berufe werden immer weniger und ich glaube, dass dieser Menschlichkeitsfaktor immer höher wird und sich dementsprechend auch vor allem die guten Mitarbeitenden wirklich Unternehmen aussuchen werden, wo dieser menschliche Faktor höher ist. Und dazu gehört halt eben auch das Thema Vereinbarkeit, also Familie und nicht nur Kinder kriegen, sondern es geht ja weiter. Also wir leben ja in einer Gesellschaft, wo Menschen immer älter werden, wo wir aber auch einen Pflegenotstand haben. Das heißt, auch da gibt's jetzt schon Zahlen dazu, dass einfach auch immer noch mehr Frauen in Teilzeit sind, weil sie dann Angehörige pflegen müssen. Also das heißt, dann sind die Kinder aus dem Haus, dann müssen sie Angehörige pflegen. Und weil du das sagtest mit dem Teilzeit, ja, dann fallen die mehr aus und so weiter. Ich weiß es nicht, ob es wirklich so ist. Meine Erfahrung zeigt eher, wenn die Arbeitgeber diese, ich nenne es jetzt mal, 10 kritischen Jahre, wenn die das schaffen, gemeinschaftlich da durchzugehen, dann haben die eine Mitarbeiterin, die ihnen bis zum Ende loyal bleibt. Also ich hatte kürzlich eine Frau, die mir gesagt hat, mein Chef hat das so cool begleitet, also hat Verständnis aufgebracht, wir haben gemeinsam Lösungen gefunden. Die gesagt, ich würde vor ihm auf dem Boden rumkriechen, so dankbar bin ich ihm. Und die geht ja nicht mehr. Und vor allem, die wird ja auch nicht weniger arbeiten. Und deswegen sage ich, das ist eine Sache, die kostet aus meiner Sicht kein Geld. Gut, ich kann natürlich einen Kindergarten etablieren und wirklich schöne Veranstaltungen machen, aber im Grunde kostet es kein Geld, sondern es ist eine Frage der Haltung. Und ich schaffe dadurch Menschlichkeit und sowas wie lebensphasenorientierte Personalentwicklung. Also Vereinbarkeit ist ja nicht nur Vereinbarkeit, es ist ja viel mehr.
Wir hatten da bei uns ja den Philipp Binder zu Gast und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob er die Story bei uns erzählt hat, aber er hat ein Unternehmen geleitet, wenn ich es richtig im Kopf habe, an der Ostküste von Kanada und hat eine Frau kennengelernt, die bei ihm anfangen wollte und er war total begeistert von ihr. Und sie hat dann aber gesagt, wir haben aber zwei Probleme. Das erste Problem ist, ich lebe an der Westküste und ich werde nicht siedeln. Und er hat gesagt, ja, kein Problem, das kriegen wir hin. Sie hat gesagt, das zweite Problem ist, ich bin schwanger. Ja, auch das werden wir gut lösen. Überlegen wir uns gemeinsam, wie wir das so hinkriegen können, dass du einfach ja so viel wie einfach sinnvoll und machbar dich bei uns einbringen kannst. Und ja, die haben das gestartet und es hat super funktioniert und sie waren beide super happy miteinander. Und ich glaube, das ist ein gutes Beispiel.
Ich glaube, das Thema Loyalität, was du angesprochen hast, Susanne, das ist absolut valide und erlebe ich auch selber im Unternehmen. Und das Zweite, was mir jetzt gerade, als du es erzählt hast, in den Sinn gekommen ist und vielleicht weißt du, ob darüber geforscht wird oder nicht. Wir erleben ja gerade seit ein paar Jahren, spätestens seit Covid, wahnsinnig turbulente Zeiten. Also die Zeit, in der wir so sozialisiert wurden, groß geworden sind, die 80er, 90er Jahre, in der es eigentlich keine nennenswerten Störungen gab, die sind ja definitiv vorbei. Das heißt, Resilienz ist ja mehr gefragt denn je und ich erlebe es bei manchen Mitarbeitern, die sich nach wie vor sehr schwer damit tun. Und vielleicht ist das der Riesenvorteil von jungen Eltern. Primär betrifft es immer noch die Mütter, aber es gibt natürlich auch ganz viele Väter, die ja genauso da einspringen. Und die sind ja in ihrem Privatleben dauernd Störungen ausgesetzt. Also da gehört ja das ständige Neujustieren zum Alltag dazu. Und das ist ja das, was Unternehmen derzeit eben auch bewerkstelligen müssen. Und vermutlich wird uns das auch noch viele, viele Jahre begleiten. Immer wieder sich neu zu erfinden, neu auszurichten, neu zu orientieren. Also ich glaube, das kann auch mittelfristig ein strategischer Vorteil sein, möglichst viele Leute reinzuholen, die mit diesem Thema dauernde Störungen des Umfeldes überhaupt kein Problem haben, sondern das so als völlig normal akzeptieren.
Mhm. Ja, total guter Punkt. Und das ist ja genau das, das hätte ich auch in meinen beiden Büchern so geschrieben, diese Kompetenzen, die man als Eltern erlernt. Auch das haben Unternehmen oft nicht auf dem Schirm, weil sie sich auch vielleicht nicht damit beschäftigt haben oder nie damit in Berührung gekommen sind. Und es eher so, wie du es in der in der letzten Frage, der eben eher erstmal als Problem sehen. Also die Probleme werden so übergroß, die Ängste vielleicht, fällt die mir dann aus? Kommt die überhaupt jemals wieder? Wie reagiert mein Team da drauf? Weil das wird auch oft vergessen, also ähnlich das Mobile auch wieder, gilt auch fürs Team. Also wenn da jemand in Elternzeit geht, dann muss ich auch das Team neu ordnen. Also auch da ist oftmals viel zu wenig Aufmerksamkeit auf ein Team. Und aber dann diesen positiven Shift hinzubekommen, dass ja auch ganz viel Gutes kommt. Und ich sage immer, es gibt die Eltern und auch hier die Mütter, die völlig in dieser Mütterrolle aufgehen und die nie wieder kommen wollen. Also die gibt's. Aber da darf ich jetzt so ein bisschen Profiling betreiben. Auch da brauche ich diesen Kontakt. Wie tickt denn diese Mutter? Oder was hat die Mutterschaft mit ihr gemacht? Also es gibt da welche, die sind vorher hoch ambitioniert und dann merken sie aber, nee, sie wollen nicht mehr kommen. Hätte aber auch unterschiedliche Gründe, weil sie manchmal zu weit weg von der Arbeit sind. Also da gibt's ganz viele Themen drumherum. Aber meine Erfahrung hat gezeigt, das sind eher wenige. Also die meisten erleben, und da sind wir bei der Work-Life-Balance ja wieder, erleben schon den Job als Teil ihrer Identität, der für sie wichtig ist, um im Gleichgewicht zu bleiben und sind da auch bereit zu investieren. Und wenn da die Wertschätzung vom Arbeitgeber kommt, hey, ich sehe dich und ich sehe, welche Kompetenzen du mitbringst und wie du sagst, zur Resilienz, und ihr kennt es ja auch, also wie viele Eltern sind total froh, wenn sie dann um 9 im Büro sind und erstmal einen Kaffee trinken können. Da ist ja schon manchmal der Tag vorbei, für viele gefühlt, und den vielleicht sogar noch warm trinken können. Ne? Also die sind ja unglaublich dankbar, aber natürlich auch in diesem situativen Handeln extrem gut trainiert. Und ich muss auch sagen, aus meiner persönlichen Erfahrung, das wäre für mich am Anfang, für jemand, wo Planung und Zielstrebigkeit so ein Erfolgsmodell war, wird es echt schwierig mit Baby, das loszulassen. Also quasi alte Erfolgsmuster loszulassen und dieses neue situative Trial and Error Prinzip quasi zu verinnerlichen. Also da bin ich völlig bei dir. Und da geht es um Wertschätzung von Mitarbeitenden in ihren Lebensphasen.
Ich muss ganz offen sagen, das ist für mich eine neue Perspektive, über die ich noch gar nicht so genau nachgedacht habe. Die Kompetenzen der Eltern, die auch für Unternehmen wichtig sein können, finde ich super interessant. Danke dafür. Ich habe jetzt eine kurze Geschichte, die mich wirklich bewegt hat oder über die ich viel nachgedacht habe. Ich arbeite in den letzten Wochen und Monaten sehr intensiv mit einem Unternehmen zusammen, ein kleines Unternehmen, 30, 40 Mitarbeiter, auch kein deutschsprachiges Unternehmen, darum kann ich die Story vielleicht gut erzählen, weil es den Podcast nicht anhören werden. Und aus meiner Sicht ein Unternehmen mit einer sehr, also wirklich guten Unternehmenskultur. Die Mitarbeiter, die können sagen, was sie denken, die kriegen ganz viel Freiheiten, die kriegen ganz viel Verantwortung. Die gehen auch um 5 nach Hause, weil sie ihren Job dann gemacht haben und haben nicht das Gefühl, sie müssen bis 20 Uhr bleiben. Die Führungskräfte schaffen es, ein Klima zu etablieren, wo Leute einfach motiviert sind, wo sie auch, also gibt's konkrete Beispiele, dann mal für längere Zeit in einem anderen Land sind und von dort ihren Job machen. Also wirklich, und Automotive-Umfeld, muss ich dazu sagen, wirklich aus meiner Sicht outstanding. Und jetzt habe ich dann da mit dem Geschäftsführer gesprochen und der hat überlegt, dass er eine Mitarbeiterin einstellt, die wirklich sehr gut ins Profil passen würde. Und dann hat er gesagt, ja, aber die hat jetzt noch keine Kinder. Das ist jetzt natürlich schwierig. Und ich habe mir zuerst gedacht, das ist eine mega krasse Aussage. Und auf der anderen Seite verstehe ich es total, weil mit einem kleinen Unternehmen, wenn ich jetzt jemanden finde und diejenige sich dann da eingearbeitet hat und nach 2 Jahren ist eben weg, weil Kind. Aber jetzt würde mich ganz konkret interessieren, Susanne, was würdest du jetzt mit diesem Geschäftsführer besprechen nach so einer Aussage?
Ja, das stimmt. Und also was würde ich mit dem Geschäftsführer besprechen? Das eine ist, wenn ich es höre, dann denke ich so, oh nein, das gibt's ja immer noch und ich weiß, das gibt's immer noch und ich wäre im Personal und wie oft hätten wir im Vorgespräch genau diese Überlegungen, oh Gott, die wird jetzt 30 und wer weiß, vielleicht hätte die dann Kinder, die eine, weiß ich noch, hätte mir gesagt, schau mal, die hat einen Verlobungsring am Finger, die heiratet bestimmt demnächst. Ja. Okay, also weil im Grunde rein rechtlich darfst du das ja nicht thematisieren. So, aber es ist menschlich und ich verstehe es, dass da Sorgen, Nöte, Ängste dahinter sind. Und was ich da immer sage ist, ja, das kann sein, dass die Kinder kriegt. Wenn du aber jetzt einen Mann hast, könnte es auch sein, dass der Vater wird. Ja, die Zahlen sprechen eher dafür, dass die Mutter länger in Elternzeit geht. Aber inzwischen gibt's auch mehr Männer, die in Elternzeit gehen. Und das nächste ist, es kann auch immer jemand krank werden. Es kann auch jemand ins Ausland gehen. Es kann auch jemand sterben. Also wenn wir jetzt die Horrorszenarienkiste aufmachen, da fällt mir ganz viel ein. Und Kinder kriegen gehört für mich ehrlicherweise nicht zum Horrorszenario, weil das eine Sache ist, die ich, wenn ich einen guten Plan habe und gute Prozesse im Unternehmen, relativ schlank durchkriegen kann. Und ganz ehrlich, das Leben passiert, ich weiß nie, ob Mitarbeiter bleiben. Also keine Ahnung, dann hat jemand irgend so einen Extremsport und will dann an der Weltmeisterschaft teilnehmen. Ich weiß es nicht, aber das ist halt das Leben. Und ihr merkt, ich werde da so emotional, aber gerade beim Elternwerden ist es dann immer so dieses, oh, was ist, wenn das passiert? Ja, aber es gibt ganz, ganz viele andere Cases, die passieren können. Und da machen wir uns wenig Gedanken. Und meine Erfahrung hat eben gezeigt, eben genau das Beispiel, was du brauchtest. Wenn da jemand ist, wo ich das Gefühl habe, also jetzt eben bei deinem Beispiel, die will diesen Job wirklich. Und ich habe das Commitment mit der, wir gehen, also wenn sie, da, vielleicht wird sie ja auch nie schwanger, ja, kann ja auch noch sein. Aber wenn die schwanger wird, wir gehen diesen Weg gemeinsam, denn verspreche ich, zu 98% kommt die zurück und ist eben so wie die eine, wo ich erzählt habe und küsst einem sogar die Füße, weil man diesen Weg gemeinsam gegangen ist. Also es geht ja hier um Beziehungsgestaltung und deswegen, ich würde dem Geschäftsführer sagen, er soll da auf sein, also neben dem, was ich jetzt alles erzählt habe, er soll auf sein Bauchgefühl hören und wenn er das Gefühl hat, das ist eine gute Mitarbeiterin, dann soll er die nehmen. Und wenn es soweit ist, also sollte es jemals soweit kommen, dann, spätestens dann, bräuchte er einen Plan, wie sie gut durch eine mögliche Abwesenheit kommen, aber vor allem, wie sie gut wieder zurückkommt, dass er sie hält. Weil das wissen wir auch, die guten Mitarbeiter bei schlechter Führung, das sind die, die als Erster kündigen. Und es gibt ganz, ganz viele Mütter, die extrem gut ausgebildet sind, die dann kündigen, wo sich der Wettbewerb freut. Hm.
Danke für die zwei Punkte, die du so ein bisschen nebenbei einfließen hast lassen. Zum einen nämlich hast du gesagt, eine Elternzeit kann ich relativ gut planen. Und das stimmt. Also das erfahre ich ja nicht 3 Tage vor dem Geburtstermin. Also sowohl ich als Eltern als auch das Unternehmen hat ja Zeit, sich darauf vorzubereiten. Das ist gar nicht so wenig Zeit. Und man kann das...
Nee, und du kannst ja standardisierte Prozesse, also da begleite ich ja auch Unternehmen, auch im HR, die dann oftmals sagen, ja, pff, die haben jetzt keine Expertise, also ich mache nichts, ich heb sie. Und dann mache ich in einem Mini-Projekt, setze ich eben mal diese Prozesse auf, inklusive Tools, was sie denn brauchen. Also von dem Zeitpunkt, wo jemand meldet, ich bin schwanger oder ich werde Vater, den Fall gibt's ja auch, was ist zu tun? Du brauchst im Grunde eine Checkliste, du brauchst halt einen Plan. Und ich glaube, das ist das, was viele Führungskräfte verunsichert, weil sie keinen Plan haben. Also die sehen vom Unternehmen keinen Plan bekommen. Und dadurch wird dadurch fühlen sie sich alleingelassen, dadurch ist Angst da und dann gehen wir in Widerstand. Das ist total menschlich.
Also das fand ich extrem cool. Und das Zweite, was du gesagt hast, habe ich auch erst letzte Woche wieder diskutiert mit jemandem, der hier bei uns zu Gast war in der Firma. Im Gegensatz zu einer Schwangerschaft passieren natürlich sonst ganz viele Dinge, die völlig unplanbar sind. Also jeder hat schon Mitarbeiter erlebt, die wegen Krankheit, Unfall, was auch immer, plötzlich ausfallen. Und da habe ich keine Wochen, Monate lange Vorlaufzeit. Und auch darauf muss ich reagieren. Also es gibt ja auch noch andere Ereignisse im Leben, die viel unvorhergesehener kommen, die ich nicht planen und gestalten kann. Und insofern sollte man dem ganzen Thema, also abgesehen davon, dass es ja sowieso positiv ist zur Gesellschaft, zum Leben dazugehört, auch aus planerischer, unternehmerischer Sicht vielleicht mal dieses Schreckgespenst nehmen, denn ich kann das ja einfach gestalten. Ja, so relativ straightforward.
Ja, ne? Und gemeinsam gestalten. Also ich sag auch immer, es sind halt meistens Mütter, die bei mir im Coaching und Beratung sind, wenn es halt diese Strukturen auch nicht gibt im Unternehmen. Also wenn ich einen planlosen Chef habe, der da in Problemhypnose verfällt, dann ich kann es ja trotzdem auch drehen, dass ich es Mutter oder Vater quasi einen Plan vorlege. Also das wissen wir ja auch, Führungskräfte lieben ja Entscheidungsvorlagen, wenn sie sich selber nicht irgendwie Gedanken machen müssen. Also macht euch selber einen Plan, wie hättet ihr das gerne, und dann geht in Verhandlung mit eurer Führungskraft, wenn es eben keine standardisierten Prozesse gibt. Und dann eben, weil ich jetzt so viel über Planung spreche, jetzt werden viele, die zuhören, sagen, ja, mit Kind könntest du gar nichts mehr planen. Und das stimmt. Also ich weiß, du könntest nichts mehr planen. Also was heute funktioniert, funktioniert vielleicht morgen nicht mehr. Und deshalb, das ist so das Sahnehäubchen obendrauf auf der Planung, braucht es Flexibilität. Und dafür den guten Kontakt. Also auch während der Elternzeitkarenz, das eben immer wieder in regelmäßigen Abständen, also wie die ausschauen, das kann man definieren und muss man auch immer ein bisschen auf die Branche gucken. Aber dass man dann eben im Kontakt ist und fragt, wie geht's dir? Wie schaut's denn aus mit deinem Wiedereinstieg? Manche wollen früher einsteigen, manche sagen, geht gar nicht. Also ich brauche noch ein halbes Jahr, weil ich kann nicht mehr gerade auslaufen. Ja? Aber diesen Plan auch anzupressen, flexibel. Und das soll natürlich kein Wunschkonzert werden seitens Mitarbeitenden. Es ist ein ständiges Verhandeln. Aber das ist es ja immer. Also als Führungskraft hast du ja immer die Rolle, die Unternehmensinteressen und die Interessen deiner Mitarbeiter irgendwie so in Einklang zu bringen, dass hinten Unternehmenserfolg rauskommt. Also klingt jetzt so einfach, gell? Aber ihr wisst ja, ihr seid die Profis, ist es nicht.
Sondern du hast jetzt ja ganz viele Maßnahmen angesprochen, mit denen das tatsächlich funktionieren kann, und ich stehe da voll hinter dir. Ich glaube, das kann wirklich gut funktionieren und einen Benefit für beide Seiten bringen. Jetzt berätst du und siehst ganz viele Unternehmen, und ich bin mir sicher, nicht bei jedem funktioniert es auf Anhieb total gut. Was sind denn so die, also gibt es die Klassiker, die typischen Fehler, die Unternehmen oder Führungskräfte immer wieder machen, wo du sagst, naja, da kann ich mich drauf verlassen, 50% aller Unternehmen haben eigentlich ein solches Verhalten und brauchen da Coaching?
Also meinst du, wenn schon Prozesse eingeführt wurden oder generell beim Thema Vereinbarkeit? Generell. Also generell, das hätten wir schon angesprochen, was ich immer erlebe. Immer, weil das immer so ein Aha-Effekt ist, und eigentlich ist es total logisch, ist diese Mittelfristigkeit außer Acht zu lassen. Also das ist, gefühlt ist es immer so, da sagt jemand, wir werden jetzt Eltern, und das ist dann so für immer. Also so diese Unendlichkeitsillusion. Aber wenn ich dann sage, jetzt, Moment, pass mal auf, lässt es mal 10 Jahre sein. Aber das ist ja schon viel, ihr habt ja auch Kinder. Wo Kinder eben echt mit Kinderkrankheiten und was weiß ich, was da alles kommt. Also wo man jonglieren muss. Aber nach 10 Jahren sind die meisten ja so einigermaßen selbst überlebensfähig. Also das, ich sage immer, das ist so ähnlich, also das ist so, jetzt habe ich ja einen 4- oder 5-Jährigen inzwischen und eine 12-Jährige. Und angenommen, ich würde mir jetzt am Vormittag das Bein brechen und müsste ins Krankenhaus. Und ich würde da in der Schule anrufen und würde halt meiner Ältesten sagen, du, pass auf, ich bin im Krankenhaus, keine Ahnung, muss halt bis heute Abend durchhalten, bis der Papa kommt. Die würde das hinkriegen. Was aber mein 5-Jähriger im Kindergarten natürlich nicht hinkriegt. Also weil der müsste ja auch erstmal abgeholt werden, der kann sich nichts selber zu essen machen. Also ihr versteht, was ich meine. Diese Abrufbarkeit, die wird ja zunehmend weniger. Und das ist so das Erste, das Unternehmen kapieren dürfen, das ist eine Phase im Leben. Und die geht vorbei. Und die darf man halt gemeinsam bestreiten. Und den nächsten Fehler, den haben wir auch schon ein Stück weit besprochen, dass sie immer denken, also gerade bei den Kleineren, auch bei den Mittelständischen, sagen viele immer so, oh na, für Vereinbarkeit haben wir gerade kein Geld. Das verstehe ich auch. Also ich meine, natürlich, irgendwie hat ja immer keiner Geld. Aber das kostet in der Regel gar nicht so viel Geld. Meistens kostet es nämlich gar kein Geld. Weil es gibt eben, also zum einen, ich muss es halt in die Führungsaufgabe integrieren. Das ist jetzt ein einfacher Satz und natürlich ist der komplexer, weil es immer Kulturarbeit bedeutet. Aber ich brauche natürlich nicht den Betriebskindergarten und ich brauche da auch keine riesen kostspieligen Veranstaltungen. Also man kann Mütternetzwerke etablieren, Väternetzwerke, ich kann Mentoringprogramme aufsetzen. Ich kann eben durch so einen schlanken Prozess, wenn ich da einfach mal Euros in die Hand nehme und diese HR-Prozesse mal sauber aufsetze? Oder wo kann ich das Thema sichtbarer machen? Aber alleine, ich sage immer schon eben, nehmen wir dieses Beispiel, was kostet eine Mutter, die nicht zurückkommt, über 50% ihres Bruttojahresgehalts. Ganz ehrlich, da kann ich mir ganz schön viel einkaufen für dieses eine Gehalt. Also das heißt, da haben viele so diesen Glaubenssatz, Vereinbarkeit würde ganz viel Geld kosten. Nee, Vereinbarkeit ist einfach nur, ich muss einen Auftrag mal an die Führungskräfte geben. Also das wären jetzt mal so die zwei Klassiker, die ich erlebe.
Und viel mehr.
Ja. Ja. Ja, auf jeden Fall.
Ja, super spannend. Liebe Susanne, jetzt würde ich gern ein bisschen Themenschwenk machen und noch kurz wirklich über dich sprechen. Und wir haben im Vorgespräch schon gesagt, die Frage nach deinem persönlichen Leadership-Stil, dass ich es rauskriege, die kann jetzt vielleicht weniger in die Richtung Führungskraft gehen. Damit ist für mich eher die Frage, was ist dir denn wirklich wichtig in der Zusammenarbeit mit Menschen?
Ja, also für mich ist es, wenn man es jetzt als Leadership-Stil bezeichnen würde, ich würde es unter dem Begriff richtungsweisend nehmen, weil ich glaube, dass da ganz viel drinsteckt für mich, was in Führung wichtig ist. Das ist zum einen dieses große Wort Vertrauen. Also ich glaube, ohne so ein Grundvertrauen wird es einfach schwierig. Was braucht Vertrauen, ist für mich Klarheit. Also Klarheit schafft Vertrauen, sagen wir in den Workshops immer. Also eine klare Kommunikation, aber auch eine klare Haltung, eine Integrität. Und das vierte ist für mich wirklich bei Führung Sicherheit. Also da glaube ich nach wie vor, auch wenn ich jemand bin, auch wenn ich jetzt überlege, Führung von meinem Familienunternehmen, ja, von Kindern, ist es so, dass, und das habe ich halt gelernt über die Kinder, dass wir als Menschen ja ständig zwischen Autonomie und Sicherheit schwenken. Und das heißt, einerseits wollen wir selbst agieren, wir wollen selbst wirksam sein, eben da unseren Sinn finden, wir wollen uns ausprobieren, wir müssen selber Fehler machen und gleichzeitig, und das kennt man bei kleinen Kindern und auch in der Pubertät ist es ja wieder so, braucht man aber diese Sicherheit und ein Stück weit halt auch diese Leitplanken zu geben. Und das ist das, was für mich gute Führung ausmacht, also da ein gutes Gespür zu haben, wo brauchen meine Mitarbeitenden Sicherheit? Wo muss ich echt Grenzen auch setzen, klar setzen? Eben Klarheit schafft Vertrauen wiederum. Also da weiß ich dann, wo bewege ich mich? Und in welchem Korridor können sie sich wirklich auch frei bewegen und dann entfalten? Also deswegen für mich so der übergeordnete Begriff wäre richtungsweisend.
Super spannend, weil was du jetzt erzählt hast, das gilt eben so toll, sowohl für die Familie als auch für das Unternehmen als Führungskraft. Ich muss gewisse Grenzen aufstellen, gewisse Regeln definieren und ich muss innerhalb dieser muss ich Freiheit geben.
Klarheit ist enorm super und jeder, der Kinder hat, weiß, Kinder testen Grenzen gnadenlos aus. Die sind unfassbar gut darin. Unsere Tochter ist ein Paradebeispiel dafür, wie man immer wieder versucht, die Grenzen zu verschieben und wir sind immer wieder gefordert, für Klarheit zu sorgen. Also super Training, was ich hoffentlich auch im Job irgendwie anwenden kann.
Das stimmt. Genau, und deswegen sage ich auch mal, Eltern haben da auch ganz, ganz viel Führungskompetenz, was sie da mitbringen aus ihrem Entwicklungsfeld Familie.
Liebe Susanne, wir sind gestartet und wir haben ein bisschen darüber gesprochen, warum, was wollen wir eigentlich hier bei In Control machen, und Peter und ich haben diesen Podcast ins Leben gerufen, weil wir gelernt haben, dass wir auch durch das Beobachten von anderen Menschen, von anderen Führungskräften wahnsinnig viel lernen. Und das setzt sich hier in dem Podcast fort, dadurch, dass wir Menschen zuhören, die zu Wort kommen lassen über Themen, die sie bewegen, in denen sie Spezialisten sind, so wie du es bist in deinem Thema, aber eben auch darüber, indem sie eigene Erfahrungen weitergeben. Und das ist was, glaube ich, ganz, ganz wertvoll ist, was man eben auch aus Lehrbüchern nicht hören und lesen kann. Und zum Schluss versuchen wir, unsere Gäste immer zu motivieren, zwei ganz besondere Erfahrungen weiterzureichen. Und manchmal kommen auch ganz coole Storys daraus. Und heute ist die Ehre wieder an mir, nach deinem Biggest Fail zu fragen. Und der Biggest Fail hat immer zwei Hintergründe. Zum einen kann man aus Fehlern viel lernen und zum anderen gibt es immer auch Geschichten, die sich einfach cool erzählen lassen. gibt es das in deiner Karriere? Susanne Dietz als Führungskraft. Ja. Was hast du richtig verbockt? Wo fasst du dir heute noch an den Kopf?
Als Führungskraft.
Das bist du ja jetzt auch.
Also als ich glaube, als Führungskraft. Also wirklich noch, als ich im Unternehmen war, würde ich sagen, ich war ja damals relativ jung, ich war ja unter 30, als ich das erste Mal Führung hätte. Also ich hätte damals die Ausbildungsleitung und die Weiterbildung, also ich hätte ganz unterschiedlichste fachliche und dann direkte Führungsebenen. Und also ganz platt gesprochen, was dieses, Fail, aber das habe ich erst hinterher gemerkt, dieses nach außen zu, also wie soll ich sagen, zu suggerieren, dass ich alles im Griff habe, dass ich das perfekt hinbekomme, dass das total gut läuft. Also da will ich rückblickend eben sagen, dass ich das anders machen würde, weil, und das ist eben der Fail, den mir das Leben sozusagen geschenkt hat, was ich schon angesprochen hätte, bei der ersten Tochter, weil ich den Glaubenssatz hätte, irgendwie geht's immer. Also du musst dich nur genügend anstrengen und irgendwie geht's denn schon. Und durch dieses auf dem Boden der Tatsachen gebracht werden, in diesen Modus des Überlebens, und ich hätte es ja schon erwähnt, nach 7 Wochen hätte ich ja dann diese Wochenbettdepression, die mich völlig zerbröselt hätte in allen Dimensionen, habe ich aber gemerkt, ich habe Grenzen. Und diese Grenzen auch eben als Führungskraft zu kennen und zu kommunizieren, also auch an mein Umfeld, und eben ich als Führungskraft muss auch da nicht perfekt sein. Auch ich bin da zerbrechlich. Und das wäre das, was ich dann im Rückblick, nachdem ich das alles so für mich aufgearbeitet habe, gemerkt habe, auch das hätte ich damals schon stärker einfach zeigen dürfen. Das hätte mich aber auch menschlicher gemacht. Also das hätte mir damals, glaube ich, gefehlt. Also ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich so die, weiß ich, die, also der eiskalte Engel da drin wird, das glaube ich nicht. Also ich hätte schon eine gute Beziehung. Aber ich wollte halt immer perfekt sein. Das wäre so der Fail.
Ich finde einen interessanten Fail, weil dieses nach außen scheinen, aber mir das auch selbst immer einreden. Ne, das ist schon, das passt schon, gell? Mhm. Und ich kriege das hin. Genau wieder beim Thema Verletzlichkeit zu zeigen und auch einmal auszusprechen, wenn man das Gefühl hat, nee, das kriege ich nimmer hin. Und das kann man als Führungskraft machen, aber ich glaube, diesen Fail, den tragen sehr viele Führungskräfte mit sich nach wie vor herum. Ne?
Ja, oder ja. Hilfe holen. Also das ist ja auch so. Ich habe auch gemerkt, das wird dann schon in meinem Trainerdasein, meine Trainings wurden ab einem Punkt nochmal sehr viel besser, als ich entschieden habe, ich muss, also das klingt so banal, aber mal mir bewusst zu machen, ich muss nicht alles wissen. Ich muss nicht auf alle Fragen Antworten haben. Und als ich das für mich klar hätte, wurden meine Trainings, glaube ich, nochmal so viel besser, weil ich mit einer Entspanntheit da rein bin. Und ich sage bei jedem Training vorher, ich gebe hier all meine Energie rein, ich gebe all mein Wissen rein. Und ihr könnt euch aber sicher sein, wenn ich irgendwas nicht weiß, dann sage ich es euch. Und ich war noch nie bisher jetzt an dem Punkt, weil ich, glaube ich, dadurch auch sehr viel Nähe geschaffen habe, von Anfang an zu meinen Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Aber für mich wurde es auch einfacher zu sagen, ich muss nicht alles wissen. Und genau das macht mich vielleicht auch zu einem Experten, zu einer Expertin in dem Thema, weil ich weiß, wo meine Grenzen sind, auch meine fachlichen Grenzen.
Super. Liebe Susanne, kommen wir zum Abschluss. Nach dem Fail wollen wir natürlich auch noch wissen, was gibt es als biggest success? Worauf bist du stolz? Was ist dir besonders gut gelungen, liebe Susanne?
Also Erfolge gibt es ja viele, und wir Menschen, oder ich würde jetzt mal für mich sprechen, ich habe ja schon die Tendenz, die teilweise auch zu übersehen. Also hätte ich erst kürzlich ein Gespräch, man muss die wirklich feiern. Also das heißt, ich versuche vor allem auch die kleinen Erfolge zu feiern. Und ich merke auch, dass das zunehmend besser gelingt, wenn man so drauf schaut. Aber wenn ich jetzt so 2 Erfolge sehen würde, und das klingt so wie so ein Teebeutelspruch, aber das ist schon so, das, was dich am stärksten getroffen hat, kann wirklich mit dein größtes Geschenk werden. Also wo ich wirklich auch stolz drauf bin und was ein großer Erfolgsfaktor war, dass ich mich aus dieser Zeit mit dieser Krankheit, dass ich mich da wieder rausgeschaufelt habe und dass ich da für mich wirklich, ich glaube, alle Lebensbereiche mal angefasst habe und hinterfragt habe und was passt zu mir und wer will ich sein und wie will ich mein Leben führen und so weiter und so fort. Und wenn wir es jetzt aber aufs Thema Führung nehmen, hätte ich einen so ganz emotionalen Moment, das war ganz am Anfang mit den Azubis. Den würde ich gerne noch erzählen, weil ich das Gefühl hätte, man darf auch jungen Menschen schon so sehr vertrauen, was sie denn brauchen und wollen. Also ich habe damals so ein Auswahlverfahren immer geleitet für die Azubi-Stellen und da gab es im kaufmännischen Bereich eben Stellen und im Lager. Und im kaufmännischen Bereich, wenn es oftmals eben mit Abitur oder mittleren Reife und dann Lager bei manchmal Mittelschule oder mittlere Reife. So. Und dann hätte ich eben einen Bewerber, der hätte sich aufs Lager beworben. Und alle mussten einen Test durchlaufen. Das wäre so ein Test für Allgemeinwissen. So ein schriftlicher. Das wäre so Mathe, Deutsch und so ein bisschen gesellschaftliches Wissen. Und damit ich so ein bisschen Gefühl bekomme, wo stehen denn die? Also, weil Noten finde ich immer schon ein bisschen schwierig, der junge Menschen zu beurteilen. So, und dann hätte der junge Mann aus der Mittelschule, der sich aufs Lager beworben hätte, hätte er mir diesen Test mit null Fehlern abgegeben. Das hätte bis dato niemand geschafft. Niemand, niemand, niemand. Also nicht mal im Ansatz. Und der war extrem eloquent, der war charismatisch, also das war einfach ein cooler Typ. Da habe ich mit meinem Chef gesprochen und habe gesagt, jetzt hätte er sich aufs Lager beworben, aber ich hätte den total gerne im kaufmännischen Bereich, der wäre perfekt dafür. Aber wir haben ja gesagt, die brauchen Realschule. Und dann meint er so, macht nichts, wir bieten das dem an. Bin ich zu ihm hin, habe ein Gespräch mit ihm geführt, ihm das angeboten und dann schaut er mich so an und sagt, Frau Dietz, das ist total nett, aber ich möchte trotzdem ins Lager. Ich habe da ein Praktikum gemacht und ich mag die Leute dort, ich mag dort, wie es der so riecht und die ganze Stimmung da. Könnte ich denn vielleicht ins Lager bei Ihnen? Und ich so, also weil ich dachte ja, ich habe ihm da so das größte Weihnachtsgeschenk überhaupt gemacht. Und ich so, ja, dann machen wir das halt so, dann kriegen Sie halt einen Vertrag fürs Lager. Und dann sagt er so, ja, und lassen Sie uns gleich nochmal runtergehen, ich würde das gern mir anschauen. Und dann mache ich diese Tür damals auf und ich werde in so einem Hosenanzug so geschniegelt und überhaupt. Und er mit seinen 16 und der geht da rein und ich merke so, wie die Seele von ihm so aufgeht und die Gesichtszüge ganz weich werden. Und ich wusste auch, er ist total richtig am Platz und ich war aber irgendwie der Falsche. Und das war halt so, ich sag mal, mein größter Erfolg in dem Sinn, weil ich gemerkt habe, ich habe so Vorannahmen loslassen können, weil ich dachte, das wäre jetzt so das Richtige für ihn. Und er wusste aber genau, was er will und das ein Stück weit loslassen und ihn da laufen zu lassen. Und der hätte auch seinen Weg gemacht. Also der hat auch dort Führungskarriere gemacht und der wusste von Anfang an, wo er richtig ist. Und deswegen lange Geschichte, aber für mich so das als Führungskraft wirklich auch eigene Konstrukte loszulassen und Mitarbeiter dann auch laufen zu lassen. Also sie mehr das sein zu lassen, was sie wirklich sind.
Sehr, sehr cool. Wir sind gestartet mit der Bemerkung von Peter, dass wir hier drei Personen mit jeweils drei Kindern haben. Das Thema Kinder hat uns jetzt die letzte Stunde begleitet und du schließt es ab mit einer Geschichte über junge Menschen, die uns im Unternehmen ja ganz, ganz wichtig sind, weil sie eben die nächste Generation darstellen, weil sie am Anfang ihres Weges stehen und man das begleitet uns als Eltern, Kinder ins Leben zu entlassen und junge Personen ins Unternehmen zu bringen. Empfinde ich genauso als ein ganz großes Geschenk und schön, dass du da diese Story mit uns geteilt hast. Susanne, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst. Das war ein cooles Gespräch mit dir.
Vielen Dank, Susanne.
Ich danke euch. Es hat mir total viel Freude gemacht. Danke.